Der Buddha hat sein ganzes gewaltiges Lehrsystem in die vier hohen Wahrheiten vom Leiden zusammengefasst. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass nur die erste Wahrheit vom Leiden selbst handelt, alle übrigen Wahrheiten aber bereits das Entrinnen aus dem Leiden und damit die Gewinnung eines uns absolut angemessenen Zustandes zum Ziele haben. So steht zwar das Leid in seinem allumfassenden Umfang des Samsaro an erster Stelle, drei Viertel aller Buddha-Worte aber wollen nichts anderes als uns glücklich machen. So glücklich, dass in alle Ewigkeit kein Wunsch mehr aufsteigen kann, dass dieser Zustand sich ändere oder ein anderer an seine Stelle trete, wie unser Mahatera sagt. Das Glück, das wir auf diesem Wege finden, ist kein lautes Glück. Es entbehrt, wie Friedrich Heiler sagt, der lodernden Affektivität, der aufwühlenden Gewaltsamkeit. Es hat nichts vom Sturm und Rausch des dionysischen Enthusiasmus. Es ist kein plötzliches Entzückt und Entrücktwerden. Kein übermannt, überwältigt, überflutet, fortgerissen und besessen werden, sondern je näher man dem großen Friedenszustande des Nibbana kommt, umso stiller und wundersamer und unaussprechlicher wird dieses Glück. Umso mehr zeigt es sich als das Glück eines inneren Wachwerdens, als das beseligende zur Ruhe kommen des dürstenden Willens, als das Glück vollkommener Wunschlosigkeit. Ob die Rede, die wir heute zusammen lesen wollen, wirkliches Buddha-Wort ist, dieses Wissen kommt uns nicht aus der Kenntnis des Jahres, in dem diese Rede vermutlich niedergelegt wurde, nicht aus der Kenntnis der Person, die sie niedergelegt hat, nicht aus der Kenntnis der Art und Weise, in der sie niedergelegt wurde, sondern einzig und allein daraus, ob diese Rede wirklich in Buddha-Geist atmet, ob sie uns wie die Tatze eines Löwen zu packen vermag und ob ihr jener überweltliche Glanz des Anatta entströmt, der auch heute noch jedem Buddha-Worte eigen ist. Das habe ich gehört. Zu einer Zeit weilte der Erhabene bei Savati im Siegerwalde im Garten Anatta Pendikos. Da nun begab sich der ehrwürdige Pono gegen Abend nach Aufhebung der einsamen Meditation dorthin, wo der Erhabene weilte, begrüßte den Erhabenen ehrfurchtsvoll und setzte sich in respektvoller Entfernung nieder. In respektvoller Entfernung sitzend sprach nun der ehrwürdige Pono zum Erhabenen also: Es wäre gut, o Herr, wenn mir der Erhabene in der Kürze eine Ermahnung gebe, dass ich, nachdem ich vom Erhabenen den Dhammo gehört habe, einsam, abgesondert, unermüdlich, in heißem, innigem Ernste verweilen kann. Diese Worte Punos haben auch uns Entscheidendes zu sagen. Wir kommen zu keiner Meditation, weder in 5 Jahren, noch in 10 Jahren, und sollten wir noch leben, auch nicht in 20 und 30 und 40 Jahren. Wenn wir nicht bereit sind, die für die buddhistische Meditation notwendigen Vorbedingungen zu erfüllen, ebenso wie einer, der ein Haus bauen will, als erstes den Boden, auf dem das Haus stehen soll, ebnen und festigen muss. Wir kommen zu keiner Meditation, wenn wir nicht außer der Pflege der Freundschaft mit gleichstrebenden Menschen täglich eine Stunde oder zumindest eine halbe Stunde einsam, abgeschieden, unermüdlich, in heißem innigem Ernste verweilen. Wir kommen zu keiner Meditation, wenn wir nicht die dem Abendländer eigentümliche Geschäftigkeit und Betriebsamkeit ablegen oder doch zumindest weitgehend einschränken, wenn wir jede stille Stunde als verlorene Zeit betrachten. Wir kommen zu keiner Meditation, wenn wir nicht den Verkehr mit Menschen aufgeben, die uns am Begehen des Pfades hindern, wenn wir nicht falsche Lektüre lassen, eine falsche Freizeitgestaltung lassen, falsche Vergnügungen lassen und so manche liebgewordene Gewohnheit aufgeben, die, mag sie äußerlich noch so harmlos erscheinen, in Wirklichkeit gleich einem schweren Block uns den Pfad zur Meditation versperren kann. Wir kommen zu keiner Meditation, solange unser Gemüt ein Tummelplatz der fünf Hemmungen ist, solange wir allen auf uns einstürmenden Einflüssen wahllos Eingang gewähren, jeder aufsteigenden Sorge und jedem Kummer Raum geben und jeden Wunsch uns zu erfüllen suchen. Anders ausgedrückt, wir kommen zu keiner Meditation, solange wir nicht statt des achtfachen falschen Pfades, der falschen Erkenntnis, dem falschen sich entschließen, dem falschen Reden, dem falschen Handeln, dem falschen Beruf, dem falschen sich Mühen, der falschen Besonnenheit, der falschen Konzentration, den rechten Pfad in unserem täglichen Leben lebendig machen. Die letzten Worte des Meisters, unermüdlich mögt ihr da kämpfen, diese Worte sind auch an uns gerichtet und gelten im Besonderen für die Erlangung der Meditation. Ob einer ein Musiker oder ein Maler, ein Geschäftsmann, ein Arzt oder ein Jurist, ein Handwerker oder ein Bauer werden will, dann muss er arbeiten und arbeiten und nochmals arbeiten, wenn er etwas erreichen will. Wer um die Bedeutung der buddhistischen Meditation weiß, der muss sich zumindest ebenso anstrengen wie einer, der ein weltliches Ziel erreichen will, ja in Wirklichkeit noch viel, viel mehr. Wenn du zu keiner Meditation kommst, so ist daran nicht der vollkommen Erwachte schuld, auch nicht seine wunderbare Lehre, auch nicht der religiöse Lehrer, auch nicht der gute Freund auf dem Pfade, auch nicht Vater und Mutter, Verwandte und Bekannte, sondern du ganz allein selbst bist schuld. Und du bist schuld, weil du nicht bereit bist, die Vorbedingungen, die die buddhistische Meditation erfordert, Punkt für Punkt zu erfüllen. Denn würdest du sie erfüllen, so müsste die Meditation gelingen. Einfach schon deshalb, weil sie uns ja nicht von uns selbst wegführt, sondern zu uns selbst zurückführt. Einen Zustand, den unser wahres Wesen im Innersten ersieht. Denn bei der buddhistischen Meditation handelt es sich nicht um ein Entspannt und gelockert werden, nicht um die Steigerung unserer körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit, auch nicht um das Wohlbefinden einiger Tage oder einiger Jahre oder einiger Jahrhunderte oder einiger Jahrtausende oder einiger Jahrmillionen oder einiger Jahrtrillionen. Sondern es handelt sich, wie unser Mahatera sagt, um unser Wohlbefinden in alle Ewigkeit, erhaben über alles Leid. Im Anguttara Nikayo heißt es, dass ebenso wie das Sandelholz von allen Hölzern das biegsamste und geschmeidigste ist, so auch ist unser Denken von allen Dingen, von allen Dhammas, das biegsamste und geschmeidigste. Mag unser Denken heute noch völlig ungeeignet für die Meditation sein, so kann es, wenn wir die Vorbedingungen dazu erfüllen, wenn geübt und entfaltet, bereits in 5 Jahren, in 4 Jahren, in 3 Jahren, in 2 Jahren, in 1 Jahr, ja schon in 1/2 Jahr, wohl entfaltet, geschmeidig, biegsam, wohlbereit für die buddhistische Meditation sein. Vergessen wir nie, die Mutter der Meditation ist das stille Verweilen. Deshalb lassen Sie uns eben jetzt den Entschluss fassen, täglich zumindest 1/2 Stunde, einsam, abgeschieden, unermüdlich, in heißem, innigem Ernste zu verweilen. Die Welt geht in der Zwischenzeit nicht unter. Wenn wir es aber nicht tun, dann könnten wir untergehen. Und das wäre das ungleich Schlimmere. Volandempono, so höre und achte wohl auf meine Rede. Gewiss, Herr, sagte da der ehrwürdige Pono aufmerksam zum Erhabenen. Der Erhabene sprach also: Es gibt, Pono, durch das Auge ins Bewusstsein tretende Gestalten, ersehnte, geliebte, entzückende, angenehme, mit sinnlicher Freude verbundene, reizende. Wenn der Mönch diesen in Liebe und Freude und Neigung sich hingibt, geht ihm, weil er diesen in Liebe und Freude und Neigung sich hingibt, Lust auf. Ist Lust aufgegangen, geht Leid auf. Das, Pono, sage ich. Es gibt, Pono, durch das Ohr ins Bewusstsein tretende Töne, durch die Nase ins Bewusstsein tretende Düfte, durch die Zunge ins Bewusstsein tretende Säfte, durch den Leib ins Bewusstsein tretende Tastobjekte, durch das Denken ins Bewusstsein tretende Denkobjekte, ersehnte, geliebte, entzückende, angenehme, dem sinnlichen Begehren entsprechende, reizende. Wenn der Mönch diesen in Liebe und Freude und Neigung zugekehrt ist, geht ihm, während er diesen in Liebe und Freude und Neigung sich zukehrt, Lust auf. Ist Lust aufgegangen, geht Leid auf. Das, Pono, sage ich. Es gibt, Pono, durch das Auge ins Bewusstsein tretende Gestalten, ersehnte, geliebte, entzückende, angenehme, dem sinnlichen Begehren entsprechende, reizende. Wenn der Mönch diesen in keiner Liebe, keiner Freude, keiner Neigung zugekehrt ist, geht ihm, während er diesen in keiner Liebe, keiner Freude, keiner Neigung sich zukehrt, Lust unter. Ist Lust untergegangen, geht Leid unter. Das, Pono, sage ich. Es gibt, Pono, durch das Ohr ins Bewusstsein tretenden Töne, durch die Nase ins Bewusstsein tretende Düfte, durch die Zunge ins Bewusstsein tretende Säfte, durch den Leib ins Bewusstsein tretende Tastobjekte, durch das Denken ins Bewusstsein tretende Dinge, ersehnte, geliebte, entzückende, angenehme, dem sinnlichen Begehren entsprechende, reizende. Wenn der Mönch diesen in keiner Liebe, keiner Freude, keiner Neigung zugekehrt ist, geht ihm, während er diesen in keiner Liebe, keiner Freude, keiner Neigung sich zukehrt, Lust unter. Ist Lust untergegangen, geht Leid unter. Das, Pono, sage ich. So habe ich nun, Pono, dir in Kürze eine Anleitung gegeben. Diese an Ponno gerichteten Worte des Meisters sind eine jener vielen im Kanon befindlichen Satipatthana-Betrachtungen in einfachster und genialer Form und mit wenigen Worten. Was für den Christen das Gebet ist, das ist für den Jünger des höheren Pfades die Meditation, als das inwendige Gebet, als ein Weg des Fallenlassens und Abstreifens, alles dessen, was uns nicht angehört, was uns bedrückt und bedrängt, was nicht unser wahres Selbst ist. Diese Satipatthana-Meditationen sind, nach des Meisters eigenen Worten, der einzige Weg, Ekayanomago, der zu den Hochzielen führt. Wenn der Buddha in kausaler Reihenfolge zu Ponno von den durch die Sinnesorgane ins Bewusstsein tretenden Sinnesobjekten spricht, so gibt er damit eine Schilderung unserer in vollem Betrieb befindlichen sechs Sinnenmaschine. Die Lust, die uns angesichts dieser Objekte aufsteigt, ist aber nicht nur die Lust an den angenehmen Objekten allein, sondern zugleich die Lust an dem ganzen Sechs-Sinnen-Getriebe, eingeflossen dem Element des Erkennens. Wie der Schlamm am Boden eines Teiches, der Nährboden für vielerlei Wasserpflanzen ist, so auch ist, dass sich anlehnen, dass sich anschmiegen, dass sich anschließen an die Sinnesobjekte, an die Sinnesorgane und ihren seinen Objekten, der Nährboden für das Aufsteigen der Lust. Wo aber Lust aufsteigt, da steigt infolge des allwaltenden Vergänglichkeitsgesetzes Leid auf. Lust und Leid sind die beiden sich stets feindlich gegenüberstehenden Pole, beide geboren aus dem Nichtwissen, dem Anhaften und Ergreifen, dem sich anschließen, anschmiegen, anlehnen an die Sinnesorgane und den Sinnesobjekten. Wo kein sich anschmiegen, kein sich anlehnen, kein sich anschließen an die Sinnesorgane und den Objekten ist, da fehlt der Nährboden für das Aufsteigen der Lust. Da zerreißt der Schleier der Maya, wenn anfangs auch nur für einige Sekunden. Der Trug der Sinnenwelt verschwindet, wie eine sich auflösende Fata Morgana. Der doppelte Anatta-Anblick beginnt zu leuchten. Dort die Persönlichkeit, das Armselige, das Hinfällige, das Aufgedunsene, die Welt des Leidens, die Welt des Übels, die Welt des Todes. Und hier, ganz nahe bei, ja zu allernahest, eben weil in mir selbst das Todlose, das Ungeborene, das Ungewordene, das wahre Selbst, das Ewige. Dieser doppelte Anatta-Anblick, der mit dem Eintritt in den Strom zum ersten Male Wirklichkeit wird, steigert sich mit dem Fortschreiten auf dem Pfade, bis er schließlich zum höchsten erkennenden Schauen gelangt, der Welt den Schleier hinwegzieht. Ein solcher aus dem Traume des Lebens erwachter könnte, wenn er wollte, mit dem Meister sagen: Friedvoll ist dieser Zustand, hocherhaben ist dieser Zustand, nämlich das zur Ruhe kommen der Lebensprozesse, das Ledigsein aller Beilegungen, das Verschwundensein des dürstenden Willens, die Unmöglichkeit, durch irgendein Objekt noch gereizt zu werden. die Aufhebung von Wahrnehmung und Empfindung, das Nibbana. Ob und wann wir das einmal von uns sagen können, wird davon abhängen, ob und wann wir zur buddhistischen Meditation kommen. Der Buddha fragt nun den Puno, in was für einem Lande wirst du weilen? Da ich, o Herr, vom Erhabenen in der Kürze eine solche Belehrung erhalten, werde ich mich in die Gegend von Sonaparanta begeben und dort weilen. Ein wildes Volk, Puno, sind die Leute von Sonaparanta. Ein rohes Volk, Puno, sind die Leute von Sonaparanta. Wenn dich, Puno, die Leute von Sonaparanta schmähen und beschimpfen werden, wie wird dir dann, Puno, zumute sein? Wenn mich, o Herr, die Leute von Sonaparanta schmähen und beschimpfen werden, dann wird mir also zumute sein. Wie gnädig sind doch diese Leute von Sonaparanta! Wie so gnädig sind doch diese Leute von Sonaparanta, dass sie mich nicht mit Fäusten schlagen! Also wird mir da Erhabener zumute sein, also wird mir da Pfadvollender zumute sein. Was ein Mensch wert ist, erkennt man am leichtesten daraus, wie er auf Beleidigungen und Beschimpfungen reagiert. Wer sich selbst ganz und gar mit seiner Persönlichkeit identifiziert, wer ganz und gar in ihr webt und lebt, wer also sagt, diese Persönlichkeit, die bin ich, die gehört mir, die ist mein Selbst, der muss, wenn er einen Angriff auf diese Persönlichkeit erfährt, beleidigt sein, er kann gar nicht anders. Ein besonderer Mensch ist bereits derjenige, der trotz seiner Anhänglichkeit an die Persönlichkeit Beleidigungen schlucken kann, dem sie zwar wehe tun, der aber nichtsdestoweniger mit ihnen fertig wird, sie vergisst und dem anderen nichts nachträgt. Noch größer ist der Mensch, den Beleidigungen und Beschimpfungen überhaupt nicht berühren, der sie gar nicht beachtet, sie sofort wieder vergisst, einfach aus der Unwichtigkeit seiner eigenen Persönlichkeit heraus. Wer aber wie Puno aufgrund der Satipatthana-Betrachtungen zu einer solchen Ablösung von seiner Persönlichkeit gekommen ist, dass er nicht nur bereit ist, Beleidigungen und Beschimpfungen in Liebe und Geduld anzunehmen, sondern dem sie gegebenen Falles sogar dazu dienen würden, sein Wohlwollen und sein Mitgefühl für diejenigen, die ihn beleidigen, zu vermehren, und der immer noch einen Grund fände, diejenigen, die ihn beleidigten und schmähten, zu loben und zu preisen, der ist im wahrsten Sinne des Wortes zu einem echten Sohn des Meisters geworden. Ponos Worte offenbaren aber noch etwas anderes, nämlich die Kardinaltugend eines Buddha-Jüngers, die alle anderen Tugenden in sich einschließt, die Geduld. Die Geduld ist in der Buddha-Lehre keine aus Phlegma entsprungene Haltung, die aus innerer Kraftlosigkeit heraus lieber bereit ist zu dulden und zu leiden, statt sich zur Wehr zu setzen und zu kämpfen, sondern sie verlangt einen innerlich starken Menschen. Selbstbeherrschung und Besonnenheit in Lust und Leid. Das gelassene, ruhige Annehmen von Widerwärtigkeiten und Schicksalsschlägen, Beharrlichkeit und Ausdauer auf dem Pfade und überdies ein tiefes Wohlwollen und ein aufrichtiges Mitgefühl für die Lebewesen. Wie es für eine Mutter kein Leiden ist, wenn Sie Tag und Nacht in unermüdlicher Geduld Ihr Kleines behütet und bewacht. So auch ist die Geduld für den Buddha-Jünger kein Leiden. Eben weil sie vollgesogen ist von Wohlwollen, vollgesogen von Mitgefühl und durch nichts in der Welt zu erschüttern oder zu verstören. Ganz im Einklang damit ruft der Götterkönig Sakko in Samyutta Nikayo aus: Es gibt nichts Höheres wie die Geduld, den Segen, der der höchste Segen für den Guten ist. Wahrlich, wenn einer, der stark ist, etwas von einem Schwachen erträgt, so ist das der höchste Segen. Denn immer duldet ja der Schwache. Wie die Ungeduld als das schlimmste aller Übel, der eigentliche Versperrer der Pforte zur Meditation ist, so sind Geduld und Milde die Schlüssel, die jedes Tor sperren, auch das der Meditation. Geduld ist höchste Hingabe, die Buddhas nennen es das höchste Nirvana, heißt es in Dhammapada. Wenn mich, o Herr, die Leute von Sonaparanta schmähen und beschimpfen werden, dann wird mir also zumute sein. Wie gnädig sind doch diese Leute von Sonaparanta? Wieso gnädig sind doch diese Leute von Sonaparanta, dass sie mich nicht mit Fäusten schlagen? Also wird mir der Erhabene zumute sein. Also wird mir der Pfadvollender zumute sein. Wenn dich aber, Punno, die Leute von Sonaparanta mit Fäusten schlagen werden, wie wird dir wohl dann, Punno, zumute sein? Wenn mich, o Herr, die Leute von Sonaparanta mit Fäusten schlagen werden, dann wird mir also zumute sein. Wie gnädig sind doch diese Leute von Sonaparanta? Wieso gnädig sind doch diese Leute von Sonaparanta, dass sie mich nicht mit Steinen werfen? Also wird mir der Erhabene zumute sein, also wird mir der Pfadvollender zumute sein. Wenn dich aber, Punno, die Leute von Sonaparanta mit Steinen werfen werden, wie wird dir wohl dann, Punno, zumute sein? Wenn mich, o Herr, die Leute von Sonaparanta mit Steinen werfen werden, dann wird mir also zumute sein. Wie gnädig sind doch diese Leute von Sonaparanta? Wieso gnädig sind doch diese Leute von Sonaparanta, dass sie mich nicht mit Stöcken prügeln? Also wird mir der Erhabene zumute sein. Also wird mir der Pfadvollender zumute sein. Wenn dich aber, Punno, die Leute von Sonaparanta mit Stöcken prügeln werden, wie wird dir wohl dann, Punno, zumute sein? Wenn mich, o Herr, die Leute von Sonaparanta mit Stöcken prügeln werden, dann wird mir also zumute sein. Wie gnädig sind doch diese Leute von Sonaparanta? Wieso gnädig sind doch diese Leute von Sonaparanta, dass sie mich nicht mit Säbeln treffen? Also wird mir der Pfadvollender zumute sein. Also wird mir der Erhabene zumute sein. Diese Worte Ponos lassen wohl kaum mehr einen Vergleich mit uns selbst zu. Nichtsdestoweniger aber kann gerade Pono zu einem leuchtenden Beispiel für uns werden. Ein Mensch, der nicht nur bereit ist, die schlimmsten Gewalttätigkeiten in Liebe und Geduld anzunehmen, sondern dem diese Pein und Marder nur dazu dienen würde, sein Wohlwollen und sein Mitgefühl für seine Peiniger zu vermehren, und der, wie wir schon sagten, immer noch einen Grund fände, diejenigen, die ihn quälten, zu loben und zu preisen. um uns die ganze gewaltige Größe eines Pono auch nur einigermaßen anschaulich zu machen, sollten wir vielleicht einmal versuchen, uns in Gedanken ganz am Anfang seines Weges zu stellen und einige diesbezügliche Fragen an uns richten. Würden wir es beispielsweise in gleichbleibender Liebe und gleichbleibender Geduld annehmen, wenn bei Tisch die herrlichsten Früchte herumgereicht würden, uns aber würde nur ein harter, angefaulter Apfel übrig bleiben, oder aber man würde uns überhaupt übergehen. Würde da keine Veränderung in unserem Gemüte sich bemerkbar machen? Würden wir es in gleichbleibender Liebe und Geduld annehmen, wenn einer unserer Freunde unser eigenes schönes Zimmer für sich beanspruchte, uns aber eine Kammer zuweisen würde? Würde da keine Regung des Widerwillens sich in unserem Gemüte erheben? Würden wir es in gleichbleibender Liebe und Geduld annehmen, wenn ein Fremder auf der Straße uns ins Gesicht schlüge oder uns beiseite stoßen würde, sodass wir hinfielen und uns verletzten? Würde da keine Regung der Feindschaft in unserem Gemüte hochkommen? Wie immer wir uns diese und ähnliche Fragen beantworten, wenn unsere Antwort eine ehrliche und aufrichtige ist, dann wissen wir zumindest, wie weit unsere Freundschaft und wie weit unsere Geduld reicht und auch den Punkt, wo beide aufhören. Punos Worte zeigen einen Grad von Feindesliebe, wie er nur sehr selten bei großen religiösen Genien zu finden ist. Die Mahnung Jesu, wenn dir einer auf die rechte Wange schlägt, dann reich ihm auch die linke, ertönte bereits 600 Jahre vorher, als der mächtige Löwenruf eines vollkommen Erwachten. Wenn auch Räuber mit einer doppelt gezähnten Säge Glied um Glied abtrennten, so würde, in wessen Geist auch nur eine einzige Regung der Feindschaft hochkommen würde, nicht meine Weisung erfüllen. Da habt ihr euch denn, meine Jünger, also zu üben. Nicht soll mein Gemüt verstört werden, kein böser Laut meinem Munde entfahren. Liebevoll und voller Freundschaft werde ich bleiben, mit einem Geiste voller Freundschaft, ohne Hass. Und jene Person, nämlich eben jenen Räuber, der im Begriffe ist, mir Glied um Glied abzusägen, werde ich mit der ganzen Kraft meiner Freundschaft durchstrahlen. Von ihm ausgehend werde ich dann die ganze Welt mit umfassendem, großem, alles Maß überschreitendem, freundschaftlichem Geist durchstrahlen. Die buddhistische Literatur, sagt Friedrich Heiler in seinem Buche Die Religionen der Menschheit, kennt viele ergreifende Beispiele der Feindesliebe, so das des Prinzen Kumala, den die Frau des Königs beide Augen hatte ausstechen lassen und er ihr nichtsdestoweniger nur Gutes wünschte. Oder das des Prinzen Lebelang, dessen Vater Leidelang mitsamt seiner Mutter vom Könige Brahmadatta in Stücke zerhauen worden war, der seinen Rachedurst niederkämpfte, getreu der Mahnung seines sterbenden Vaters: Nicht wird Feindschaft durch Feindschaft überwunden, durch Freundschaft wird Feindschaft überwunden. Freilich, wir können die Welt nicht ändern, aber wir können uns ändern. Wir können uns zu einer Insel des Friedens machen und damit würde ja auch die Welt eine Insel des Friedens gewinnen. Wenn dich aber, Ponno, die Leute von Sonaparanta mit Säbeln treffen werden, wie wird dir wohl dann, Ponno, zumute sein? Wenn mich, o Herr, die Leute von Sonaparanta mit Säbeln treffen werden, dann wird mir also zumute sein. Wie gnädig sind doch diese Leute von Sonaparanta. Wieso gnädig sind doch diese Leute von Sonaparanta, dass sie mich nicht mit Säbelhieben umbringen. Also wird mir der Erhabene zumute sein. Also wird mir der Pfadvollender zumute sein. Wenn dich aber, Ponno, die Leute von Sonaparanta mit Säbelhieben, es heißt eigentlich mit einem scharfen Messer, des Lebens berauben würden, wie wird dir wohl dann zumute sein? Wenn mich, o Herr, die Leute von Sonaparanta mit einem scharfen Messer des Lebens berauben würden, so wird mir also zumute sein. Es gibt Jünger des Erhabenen, die sich angesichts des Leibes und des Lebens ekeln, sich ihrer seiner schämen, die eine tödliche Waffe zu finden suchen. Diese tödliche Waffe habe ich nun, und zwar ohne sie zu suchen, gefunden. Also wird mir der Erhabene zumute sein. Also wird mir der Pfadvollender zumute sein. Hier sind es zwei Dinge, die wir uns einprägen sollten. Als erstes sagt Ponno, dass es Jünger gibt, die sich angesichts des Leibes und des Lebens ekeln, sich ihrer schämen, die also Ähnliches empfanden, was vom großen Plotin gesagt wird, er schämte sich, dass er im Leibe sei. Sich des Leibes und des Lebens zu schämen, aber heißt nichts anderes, als sich seiner Persönlichkeit zu schämen. Welch ein ungeheurer Gedanke für den modernen Menschen. Wir, deren höchstes Gut und größtes Glück die Persönlichkeit ist, wir sollten uns ihrer schämen. Wir, die wir so eitel auf unseren Leib sind, die wir ihn herausputzen und mit schönen Kleidern behängen, wir sollten uns seiner schämen. Wir, die wir so stolz unseren Witz und unseren Geist versprühen, die wir so leicht über andere aburteilen und immer recht haben, wir sollten uns dieses Geistes schämen. Und in der Tat, wer sich selbst mit seiner Persönlichkeit identifiziert, wer keinerlei Abstand von ihr gewonnen hat, der kann sich ihrer ja gar nicht schämen. Denn schämen kann man sich nur einer Sache, die man als etwas Fremdes anschaut, die man als erniedrigend, als entwürdigend, als beschmutzend oder verunreinigend erkennt. Sich seines eigenen Wesens schämen zu wollen, wäre ebenso läppisch, als wollte man dem Wasser zumuten, es sollte sich ob seiner Wasserheit schämen. Und so kommt denn auch in der Tat der Buddha-Jünger in tiefer Meditation zu einer vollkommen anderen Sicht, mit anderen Konsequenzen und zu einer Umwertung aller Werte. Leib und Leben, bisher sein Höchstes, wandeln sich ihm im Schauen der Wirklichkeit zu einem siechen, resthaften, schmerzhaften, zu einem stechenden Stachel, einem Ölruß geschwärztem Schinderhände, ja, zu einer mit Exkrementen beschmierten Schlange, deren er sich, verglichen mit dem ihm ureigenen Zustande höchster Reinheit, urplötzlich zu schämen beginnt. Dieses armseligen, hinfälligen Verwesungsleibes bin ich müde. Ich schäme mich seiner, sagt die Nonne Vijaya zu Maro dem Bösen in Samyutta Nikaya. Auch großen Christen waren die Betrachtungen der Unreinheit nicht unbekannt. So begrüßte beispielsweise der Pförtner von Clairvaux die vornehme Schwester des heiligen Bernhard als Stercus involutum, als eingewickelter Kot. Ein Buddha-Jünger freilich wird sich mit dieser Betrachtung allein niemals zufrieden geben, sondern er wird stillschweigend dazu fügen, und dieser Haufen Kot, der gehört diesem Wesen nicht an. Dieser Haufen Kot ist nicht das Wesen dieses Menschen. Dieser Haufen Kot ist nicht sein wahres Selbst. Oder aber er würde sich vielleicht jener anderen Meisterworte erinnern. Die Leiber nur statt unserer Stadt, ihr Erdensöhne, seht ihr da. Ohne den doppelten Aspekt des Anatta-Gedankens, also ohne das Todlose zum Stützpunkt und Ziele zu nehmen, wie es im Anguttara Nikayo heißt, wären die Meditationen der Unreinheit eine Perversität. Sie würden uns zu einer grausigen, ja makabren Geisteshaltung bringen, die statt zum Heilwerden uns dem Wahnsinn nahebringen könnte. Nur im Lichte eines recht verstandenen Anatta-Gedankens, also nur dann, wenn wir das Todlose, das Ungeborene, das Ungewordene, das wahre Selbst, die Tathagata-Natur oder Buddha-Natur in uns zum Stützpunkt und zum Ziele nehmen. Nur dann und dann ganz allein gewinnen die Meditationen der Unreinheit höchste Bedeutung. Sie führen auf dem Wege des Grausens, des Ekels gegenüber Leib und Leben, zur Ablösung von Leib und Leben, zu dem uns angemessenen Zustande höchster Reinheit. Voll Ekel wendet er sich ab, abgewandt löst er sich los, lautet die stehende Formel vor der erreichten Heiligkeit. Im erlösenden Wissen, dass dem erlesenen Jünger aufgrund des doppelten Aspektes des Anatta-Gedankens wird, reißt er den stechenden Stachel aus sich heraus, streift er das ölrußgeschwärzte Schänderhemd ab, wirft er die mit Exkrementen beschmierte Schlange weit von sich. Und während so in tiefer Meditation Hülle um Hülle fällt, während er frei und freier, weit und weiter, rein und reiner wird, beginnt das absolut Reine in ihm aufzuleuchten. Ein Raunen geht durch die heiligen Texte, wenn wir hören, was als Reines, ach so Reines aus der Tiefe blinkt, dringe vor zu ihm, diesem herrlichsten ewigen Zustand. Der zweite Punkt, den wir uns einprägen sollten, ist folgender. Pono sagt, dass er, im Falle die Menschen von Sonaparanta ihm nach dem Leben trachten sollten, er damit eben jene tödliche Waffe, und zwar ohne sie zu suchen, gefunden hätte. Hier zeigt sich der Unterschied zwischen der buddhistischen und christlichen Beurteilung des Freitodes. Während für den Christen Leib und Leben das kostbare Geschenk eines allgütigen Gottes sind, das durch Freitod wegzuwerfen eine schwere Sünde wäre, sind für den Buddha-Jünger Leib und Leben von den Wesen selbst geschaffen. Die Wesen sind daher ihr eigener Herr über Leben und Tod. In der 144. Rede der mittleren Sammlung erklärt der Meister anlässlich des Freitodes des Mönches Chanung: Wer auch immer durch Freitod den einen Körper ablegt, um einen neuen Körper zu ergreifen, der ist zu tadeln. Wer aber auch immer durch Freitod den einen Körper ablegt, um keinen neuen Körper mehr zu ergreifen, der ist nicht zu tadeln. Beide Fälle dürften klar sein. Sich mit Gewalt, also durch Freitod, des Lebens und des Leibes zu entledigen, würde vom Blickpunkt der Wiedergeburt aus betrachtet die tragische Situation, in der sich der Weltmensch befindet, in keiner Weise ändern. Vielmehr bestünde die Gefahr, dass sich aufgrund des Ergreifens eines neuen Keimes innerhalb der fünf Reiche seine Lage nur noch verschlechtern würde. Mag das Leid des Lebens noch so schwer auf einem Menschen lasten, ihm durch Freitod zu entfliehen versuchen, würde heißen, den Früchten vergangenen Wirkens entfliehen zu wollen. Das aber ist unmöglich. Nicht im Luftraum, nicht in den Tiefen des Meeres, auch nicht in verborgener Felsenhöhle, nirgend auf der Welt findet ein Ort sich, wo man den Früchten vergangenen Wirkens entfliehen könnte. Wer also als ein Weltmensch durch Freitod sein Leben beendet, ist zwar kein schlechter Mensch, aber ein Tor, denn er würde sich selbst die Gelegenheit nehmen, vergangenes Wirken in Geduld und Demut abzutragen, innerlich zu reifen und zu wachsen. Anders beim Heilgewordenen. Er hat getan, was ihm zu tun oblag. Die Koppel, die ihn mit seiner Persönlichkeit verband, ist durchschnitten, er ist frei. Sollten ihm durch eine schwere, unheilbare Krankheit vielerlei schmerzliche Empfindungen werden, warum sollte er sich nicht durch Freitod von dieser Bürde endgültig und für immer trennen? Er selbst bleibt in seinem Grunde immer der gleiche, ob mit Bürde oder ohne Bürde. Er bleibt immer der Vollendete, tief, unermesslich, unergründlich, gleich wie etwa der Ozean. Wenn Ponant dem Meister erklärt, dass er im Walle die Menschen von Sonaparanta ihm nach dem Leben trachten sollten, er sich jene großen Jünger zum Vorbild nehme, die sich freiwillig von Leib und Leben trennten, so zeigt das, wie nahe Ponant bereits dem Endziele gewesen sein musste. Recht so, Ponant. Imstande sein wirst du, Ponant, mit solcher Geduld und Ruhe begabt, inmitten der Menschen von Sonaparanta zu weilen. Wie es dir nun, Ponant, belieben mag. Und der ehrwürdige Ponant, durch des erhabenen Rede erfreut, nachdem er dem Erhabenen seinen Dank ausgesprochen hatte, stand von seinem Sitze auf, begrüßte den Erhabenen ehrfurchtsvoll, ging rechts herum, räumte sein Lager zusammen, nahm Mantel und Almosenschale und zog hinweg, um nach Sonaparanta zu gehen. Von Ort zu Ort wandernd kam er allmählich hin. Da weilte nun der ehrwürdige Ponant in der Gegend von Sonaparanta. Und der ehrwürdige Ponant hatte schon während der Regenzeit gegen 500 Anhänger zu gewinnen vermocht, hatte da schon während der Regenzeit gegen 500 Anhängerinnen zu gewinnen vermocht, hatte da schon während der Regenzeit das dreifache Wissen sich offenbar gemacht. Und der ehrwürdige Ponant war nach einiger Zeit in das vollkommene Nibbana eingegangen. Nach dieser Rede dürfen wir annehmen, dass Ponno bereits als ein junger Mann zu den Menschen von Sonaparanta gegangen ist. Wie lange er bei ihnen lebte, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass seine Heimstadt der Buddhadamma war. Und deshalb war es ihm unmöglich, nur sein eigenes Heil zu wirken, ohne nicht zugleich auch an das Heil der anderen zu denken. Und dieses Heil der anderen lag ihm so sehr am Herzen, dass er sogar bereit war, sein eigenes Leben dafür hinzugeben. Dass sich Ponno gerade die rauen und wilden Menschen von Sonaparanta aussuchte, denen er mit der Gabe der Lehre helfen wollte und auch geholfen hat, zeigt ihn in einem besonders hellen Schein. Und in diesem Lande der Sonaparanta, wo er lebte und wirkte, vielleicht sogar inmitten seiner Freunde, ließ er denn auch die letzte aller seiner Empfindungen, die Sterbeempfindung, über sich ergehen. Sein Körper ist gestorben. Seine Empfindungen sind erloschen. Ohne Kennzeichen, ohne Merkmale, als einer, der seinen Namen verloren hat, ist Ponno in die Nibbana-Sphäre untergetaucht. Er ist zu einem Vollendeten geworden, befreit von der Last des Leibes und der Last des Lebens, durch kein Wort zu beschreiben und durch kein Bild zu schildern. Er ist, wie Yajñavalkya vom Göttlichen sagt, na iti, na iti, nicht so, nicht so, sondern anders, ganz anders, nämlich ein unergründlicher. Ponno hat die Meisterworte an sich selbst verwirklicht. Kein Maß gibt es für den, der heimgegangen. Beschreib ihn, wie du willst, es trifft ihn nimmer. Wo alles, was Erscheinung war, ist ganz vernichtet, sind alle Pfade auch der Rede zugeschüttet. Aber gar manche Mönche begaben sich nun zum Erhabenen hin, begrüßten den Erhabenen ehrfurchtsvoll und setzten sich in respektvoller Entfernung nieder. In respektvoller Entfernung sitzend sprachen sie zum Erhabenen also. Der Dau Herr Ponno genannt war, der junge Mann aus guter Familie, dem der Erhabene in Kürze eine Belehrung gegeben hatte, der ist gestorben. Wo ist er jetzt? Was ist sein künftiger Zustand? Weise ihr Mönche, ist Ponno der junge Mann aus guter Familie gewesen. Nachgefolgt ist er dem Dhammo in allen seinen Teilen. Und er belästigte mich nicht mit Fragen der Lehre. In das vollkommene Nibbana eingegangen ist Ponno, der edle Sohn. Also sprach der Erhabene, zufrieden freuten sich jene Mönche über das Wort des Erhabenen. In dieser schönen, wunderbaren Rede hat unser Mahathera oftmals eine Parallele angefügt, und zwar aus dem Blütenkranz des heiligen Franz von Assisi, die ich Ihnen noch vortragen möchte. Einst zur Winterszeit kam St. Franziskus mit Bruder Leo hinab von Perugia gegen Santa Maria degli Angeli, und beide quälte arg die bittere Kälte. Da rief St. Franziskus Bruder Leo, der ein Stück vorweg ging, und sagte: O Bruder Leo, mögen auch die Brüder aller Orten ein großes Beispiel der Erbauung geben. So schreibe und merke dir es genau, dass da noch nicht vollkommene Glückseligkeit ist. Und als St. Francisco seine Strecke weitergegangen war, rief er ihn zum anderen Male: O Bruder Leo, mag auch der Bruder Blinde sehend machen und Krumme gerade und Teufel austreiben und Tauben das Gehör und Lahmen den Gang und Stummen die Rede wiedergeben. Und was mehr ist denn dieses alles, auferwecken die, so 4 Tage lang tot waren. So schreibe, dass da noch nicht vollkommene Glückseligkeit ist. Und abermals etwas weiter rief er: O Bruder Leo, wüsste der Bruder auch alle Sprachen der Völker und alle Wissenschaften und alle Schriften und könnte er prophezeien und nicht nur die Zukunft offenbaren, sondern auch aller Seelen und Gewissen Heimlichkeit, so schreibe, dass da noch nicht vollkommene Glückseligkeit ist. Und als sie ein wenig weitergegangen waren, rief St. Franziskus abermals laut: O Bruder Leo, du Lamm des Herrn, könnte der Bruder auch mit Engelszungen reden und wüsste die Bahn der Sterne und die Kräfte der Pflanzen, und wären ihm alle Schätze der Erde offenbar, und würde er die Gaben der Vögel kennen und der Fische und aller Tiere und der Menschen und der Bäume und der Steine und der Wurzeln und der Wasser, so schreibe, dass da noch nicht vollkommene Glückseligkeit ist. Und als sie ein Stück weitergegangen waren, rief St. Franziskus abermals laut: O Bruder Leo, und wüsste der Bruder so zu predigen, dass er alle Heiden zu Christi Glauben bekehrte, so schreibe, dass da noch nicht vollkommene Glückseligkeit ist. Indessen er also redete, war er wohl 2 Meilen gegangen. Da fragte ihn Bruder Leo, den das alles höchlichst verwunderte: Vater, ich bitte dich, um Gottes Willen, sage mir, wo ist denn dann vollkommene Glückseligkeit? Und St. Franziskus antwortete ihm: Wenn wir in Santa Maria degli Angeli angelangt sein werden, so ganz vom Regen durchnässt und von Kälte durchschauert, wenn wir, schwer von dem Kote der Straße und von Hunger gequält, an die Pforte klopfen werden und der Pförtner zornig herauskommen wird und uns sagen wird: Wer seid ihr? Und wenn wir dann sagen werden: Wir sind 2 von euren Brüdern. Er aber sagen wird: Ihr lügt, Landstreicher seid ihr, die ihr die Welt betrügt und den Armen die Almosen wegnehmt. Geht ihr nur fort. Und wenn er uns nicht auftun wird und uns wird draußen stehen lassen in Schnee und Regen, in Frost und Hunger bis in die Nacht hinein, dann, wenn wir solche Unbill und solche Grausamkeit und so harten Bescheid geduldig und in Liebe entgegennehmen, ohne uns zu entrüsten oder zu murren, dann, wenn wir demütig und liebevoll erwägen, dass jener Pförtner uns wohl kennt, dass ihn aber Gott wieder uns reden heißt, da, Bruder Leo, schreibe, ist vollkommene Glückseligkeit. Und wenn wir weiter klopfen werden und er ganz außer sich herauskommen wird und uns wie lästige Kunden mit Schimpf und Schlägen fortjagen und uns sagen wird: Macht euch davon, elende Spitzbuben, geht zum Spital, hier sollt ihr weder Essen noch Herberge bekommen. Und wenn wir das geduldig tragen werden, in Heiterkeit und gleichbleibender Liebe, da, Bruder Leo, schreibe, ist vollkommene Glückseligkeit. Und wenn wir dennoch in den Ängsten des Hungers, der Kälte und der Nacht noch mehr klopfen und rufen, und um Gottes Willen mit Tränen bitten werden, dass man uns doch öffnen möchte und uns hineinlassen. Und wenn jener in noch größerer Wut sagen wird: Ihr seid unverschämte Kerle. Ich werde euch heimleuchten, wie sie es verdienen. Wenn er dann mit einem Knotenstock kommen und uns an der Kapuze packen wird und zu Boden werfen wird, so dass wir uns im Schnee werden wälzen müssen. Wenn er uns dann Schlag auf Schlag mit dem Knotenstock versetzen wird, dann, wenn wir das alles geduldig mit Heiterkeit und Liebe ertragen werden, da, Bruder Leo, schreibe, ist vollkommene Glückseligkeit. Und damit wollen wir schließen.